Ja, ihr geliebten Gottes, es ist schön, dass wir wieder Gemeinschaft unter Gottes Wort haben und wir wollen wieder im Namen unseres Herrn Jesus Christus, dem Sohn des lebendigen Gottes, unserem Herrn und Haupt, ihn in seinem Wort suchen und finden und betrachten. Gestern Morgen haben wir einen Überblick über die verschiedenen Äonen betrachtet und festgestellt, unser Herr ist der Herr dieser Äonen. Er hat alles weise geplant und führt seinen Willen souverän aus. Und dabei zwingt er uns seinen Willen ja nicht auf, sondern wirkt in uns das Wollen. Unser Thema jetzt sind die Haushaltungen in dem gegenwärtigen Äon. Das ist ja der dritte von den fünf, die wir genannt haben. Und wie gesagt, gibt sicher mehr als die fünf. Vielleicht auch deutlich mehr, aber nur diese fünf sind für uns aus der Schrift greifbar. Und dieser dritte, das hatten wir auch gesagt, wird genannt der böse Äon, weil in diesem Zeitalter das Böse zur Ausreife kommt. Und auch, weil Gott es in seiner Weisheit für richtig befunden hat, dem Widerwirker das Mandat zur Herrschaft in diesem Äon zu geben. Er ist der Fürst dieses Äons, ja sogar der Gott dieses Äons. Wie gut, dass es oberhalb des Kosmokrators immer noch den Pantherkrater gibt. Und dieser böse Äon ist jetzt unterteilt in Haushaltungen und zwar in sieben verschiedenen. Nochmal. Die genaue Anzahl und die genaue Zählweise der Äonen oder Haushaltung, das ist für mich von geringerer Bedeutung. Da will ich mich auch nicht festlegen. Wer meint, es wären mehr oder weniger oder wie auch immer, da lasse ich gerne jede Meinung zu. Auch wer meint, das eine wäre gar keine Haushaltung, sondern eigener Äon, bitte sehr. Das kann jeder handhaben, wie er es sieht aus der Schrift. Da will ich keine Wissenschaft draus machen. Was aber in meinen Augen von Bedeutung ist und wo wir Wert drauf legen sollten, ist, dass es unterschiedliche Zeitabschnitte gibt und dass in diesen unterschiedlichen Zeitabschnitten unterschiedliche Ordnungen, unterschiedliche Charakterzüge gelten. Und die Ordnungen Gottes, die sind wichtig zu beachten. Weil wenn wir die Ordnungen Gottes nicht beachten, können wir nachlesen, was dann ist. Sprüche 30, Vers 21, da sagt er, unter dreien erzittert die Erde und unter vieren kann sie es nicht aushalten. Und dann nennt er da was, unter einem Knecht, wenn der König wird. Also wir sehen hier eine Ordnung, Rangordnung, Knecht und König. Also unter einem Knecht, wenn der König wird, und einem gemeinen Menschen, wenn er satt Brot hat, und unter einem unleidlichen Weibe, wenn sie zur Frau genommen wird, und einer Magd, wenn sie ihre Herrin beerbt. Also, es sind lauter Ordnungen, die angegeben werden. Der König steht überm Knecht, wenn das rumgedreht wird, dann erzittert darunter die Erde und man kann das nicht aushalten. Genauso, wenn die Magd zu Herrin wird, wenn die Ordnung rumgedreht wird. Man kann das nicht aushalten. Oder, fast hätte ich gesagt, ganz modern, wer nicht arbeitet, soll nicht essen, steht in Thessalonicher. Wenn also der Gemeine, der Faule, Obacht, hier ist nicht der Bedürftige gemeint, ja, wenn der Gemeine satt Brot hat, also die Ordnung Gottes missachtet, dann erzittert auch darunter die Erde, man kann es nicht aushalten. So viel dazu, dass es wert ist, die Ordnungen Gottes zu beachten und somit auch die Ordnungen, die für eine bestimmte Zeit gelten und für eine andere Zeit eben nicht mehr. Oder die für bestimmte Personen gelten oder Personengruppen und für andere eben nicht. Beispiel, warum halten wir keinen Sabbat? Warum gilt uns keine äußere Beschneidung? Weil wir keine Juden sind. Sollte einer unter uns sein, der fühlt sich dann jetzt bitte nicht angesprochen. Aber die meisten von uns, denke ich, gehören zu den Nationen. Und diese Ordnung hat Gott eben mit seinem Volk Israel ausgemacht, den Sabbat und die Beschneidung. Und dieses Beachten der Ordnungen, wann, was, wem gilt, das halte ich für wichtig und wesentlich und weniger bedeutsam ist mir dann die genaue Zählweise oder der genaue Zeitpunkt, wann beginnt oder endet dieser Äon oder die Haushaltung. Noch ein Hinweis, warum unterschieden wird in Äonen und Haushaltungen. Da heißt es in Epheser 2, Vers 1, auch euch, die ihr tot seid euren Kränkungen und Sünden gegenüber, in denen ihr einst wandeltet, gemäß dem Äon dieses Kosmos. Äon dieses Kosmos. Einem Äon ist also ein Kosmos zugeordnet. Anders ausgedrückt, jeder Äon hat seinen eigenen Kosmos. Wir müssen Kosmos noch von Schöpfungen unterscheiden, ist nochmal was anderes. Aber wenn wir uns den Unterschied von Äonen und Haushaltungen ansehen, dann wird das eben schlüssig und verständlich mit diesem Kosmos. Der erste Äon, hatten wir ja gestern gesagt, wer das ist, der hat seine Urschöpfung, der hatte seine eigene Kosmos, seine eigene Welt, die Urschöpfung. Kosmos heißt Schmuck. Wir kennen das alle von Kosmetik. Ja, also etwas schön machen, das hat Gott also in eine schöne Ordnung gestellt. Kosmos bedeutet ausgeschmückt, schön gemacht, mit seinem besonderen, schönen Charakter. Der zweite Äon hatte ebenfalls seinen eigenen Kosmos, nämlich die Neuordnung, die wir Schöpfungsbericht nennen. Hier lebt der Mensch dann im Garten Eden. Den mussten Adam und Eva aber verlassen, sodass dieser Garten, dieses Paradies den nachfolgenden Generationen verwehrt ist. Zumindest für lange Zeit. Somit also wieder ein anderer Kosmos, eine andere Ordnung in dieser Schöpfung. Und dann im vierten Äon, das hatten wir auch gesagt, Himmel und Erde werden da erschüttert, Berge weichen, es gibt Erdbeben, die Erde wird sozusagen umgepflügt und neu geordnet, auch die Sonne scheint siebenmal heller, also auch hier wieder ein neuer Kosmos innerhalb der Schöpfung. Und im fünften Äon mit neuer Himmel, neue Erde, da ist es ganz offensichtlich. Also jeder Äon hat seinen eigenen Kosmos. Deshalb halte ich auch dafür, dass die Zeitabschnitte innerhalb des dritten Äons Haushaltungen sind und keine eigenen Äonen, weil der Kosmos darin bleibt unverändert. Die Haushaltung oder griechische Begriff Ökumene bedeutet Ökos, das Haus, das alles Wohnraumbildende in der Schöpfung und Nomos, Norm, Gesetz, Regel, Ordnung, also Ökumene ist die geltende Ordnung der Charakter innerhalb der jeweiligen Schöpfung. Das vorausgesetzt. Jetzt lasst uns dann diese Haushaltungen betrachten. Es sind, wie gesagt, nach der Zählweise, wo ich mich mit anfreunden kann, sieben verschiedene. Die ersten fünfe, die wollen wir einigermaßen überfliegen und uns bei den beiden letzten aufhalten. Die erste Haushaltung ist nach dem Sündenfall. Da mussten Adam und Eva den Garten Eden verlassen und somit waren einige Ordnungen nicht mehr gültig. Zum Beispiel das Gebot, von welchem Baum darf gegessen werden oder nicht. Dafür war jetzt Mühsal und Schmerzen an der Tagesordnung. Trotzdem lebten die ersten Menschen noch ohne ein äußeres Gesetz, also ich meine das Gesetz vom Sinai, aber ihnen war ein natürliches Gesetz gegeben, das eigene Gewissen. Und dieses Gewissen, dieses Bewusstsein für gut und böse, richtig und falsch, göttlich und widergöttlich, das ist jedem Menschen gegeben. Die ersten Menschen hatten nur das und unterlagen also ihrem Gewissen und konnten selber bestimmen, was zu tun und zu lassen wohl angebracht sei. Dieses erste Zeitalter dauerte an bis zur Sintflut. Nach unserer Zeitrechnung sind das etwa von 4000 vor Christus bis 2400, also rund 1600 Jahre. Und besondere uns bekannte Personen sind der Kain und der Abel, sowie der von Gott gegebene Ersatz Seth. Und ein berühmter Nachfahre von diesem Seth war Henoch, der Mann, der mit Gott wandelte und zu ihm entrückt wurde. Nicht wenige sind der Meinung, dass Henoch einer der zwei Zeugen werden wird, die in der ersten Hälfte des letzten Siebeners auftreten. Ich persönlich sehe in den beiden eher Mose und Elia, aber auch das nur am Rand. Könnt ihr gerne selber erforschen, weil sie namentlich so nicht genannt werden. Henochs Sohn, Methuselah, das ist der bisher älteste Mensch dieser Erde mit 969 Jahren. Wir sehen also, welche Auswirkungen die Segnungen Gottes haben. Henoch wandelte mit Gott und sein Sohn wird mit Reichtum an Tagen gesegnet. Das wird im tausendjährigen Reich wiederkommen. Jedenfalls wird die Menschheit in diesem Abschnitt wieder gerichtsreif. Immer gipfelt die Sünde in ein Höchstmaß und immer schließen deshalb die Äonen und auch die Haushaltungen mit Gericht ab. Hier ist es jetzt die mit Geisteswesen vermischte Menschheit, die in der Sintflut untergehen muss. Dann kommt die zweite Haushaltung. Unter Noah beginnt nach der Sintflut eben eine neue Haushaltung. Gott schenkt wieder einen Neuanfang und wieder gibt es jetzt neue Ordnungen und Regeln und neuen Charakter für diesen Zeitabschnitt. Der Mensch darf jetzt Tiernahrung zu sich nehmen. Das ist also bis heute ausdrücklich erlaubt. Damit geht nicht das Recht einher, die Tiere in der Haltungsform zu quälen, wie es oftmals gemacht wird. Da dürfen wir also vorsichtig sein. Gott führt weitere Ordnungen ein, Todesstrafe für Mörder zum Beispiel. In dieser zweiten Haushaltung bilden sich Nationen und es entsteht der Bau von Städten. Zwar findet der erste Bau einer Stadt schon in der ersten Haushaltung statt, aber jetzt nach der Sintflut, da nimmt es eine ganz neue Dimension ein. Es werden Städte erwähnt wie Babel oder Ninive, die auch später noch große Rollen spielen. Wir lesen davon in 1. Mose 10. Und in 1. Mose 10, da steht noch was, das will ich uns mal lesen. Vers 5, da steht von diesem, also gemeint sind die Nachfahren von Japhet, von diesem aus verteilen sich die Bewohner der Inseln der Nationen in ihren Ländern. Da werden auch noch Nationen und Namen genannt, die in den Propheten und der Offenbarung wieder auftauchen. Wenn wir uns also Fragen stellen, wer wohl mit Gog und Magog gemeint ist, dann gibt uns diese Mosestelle Hinweise und auch der Begriff Inseln, die wir gerade genannt haben, der taucht in den Propheten und der Offenbarung wieder auf. Und anhand der gelesenen Stelle deuten manche Ausleger, und wenn mich nicht alles täuscht, ist bei der unrevidierten Elberfelder Übersetzung das auch in der Fußnote drin, dass die Inseln auf Europa deuten. Also dieser hebräische Begriff Iyim lässt sich auf Europa deuten. Nur, damit ihr das mal gehört habt, bitte selber da weiter drüber nachforschen. Aber wenn man sich mit der Offenbarung oder den zukünftigen Ereignissen beschäftigt, wird das wieder auftauchen. In dieser Haushaltung, auch das steht in diesem Kapitel 1. Mose 10, fällt auch die Teilung der Erde und es entstehen die Kontinente. Jedenfalls gipfelt der Städtebau dieser Zeit im Bau eines Turmes. Turmbau zu Babel. Der Mensch erhebt sich selbst, will an die Stelle Gottes treten und auf diesem vorläufigen Gipfel der Selbsterhöhung, muss ich gerade blättern, auf diesem vorläufigen Gipfel der Selbsterhöhung des Menschen antwortet Gott wieder mit dem uns bekannten Gericht. Und somit endet diese Haushaltung, die ungefähr 400 Jahre gedauert hat. Noah starb ungefähr im Jahr 2000 vor Christus. Und dann innerhalb ganz weniger Jahre wird Abram geboren und damit beginnt eine neue Haushaltung. Jetzt sind wir in der dritten und die ist davon geprägt, dass Gott aus der Menge der damaligen Menschheit sich eine Person auswählt. Abram, später Abraham. Auch hier erkennen wir wieder, hatten wir gestern schon gesagt, das sind keine Reaktionen Gottes auf das, was der Mensch alles verbrochen hat, sondern er hat es vorher ersehen und sich den Abraham schon vorher auserwählt. Die Gemeinde, die da ist, sein Leib, Wir sind auserwählt vor Grundlegung der Welt, noch bevor Schöpfung war. Abraham und in weiterer Konsequenz das Volk Israel ist erwählt, nicht erst nach dem Sündenfall oder nach der Sintflut oder nach dem Turmbau zu Babel, sondern von Grundlegung der Welt an. Jetzt aber wird Gottes vorab getroffene Auswahl wirksam. Und Abraham wird in dieser Haushaltung zum Vater des Glaubens und Träger der Verheißungen Gottes. Und deshalb ist diese Haushaltung geprägt von der Auserwählung und der Verheißung und des Glaubens. Wollten vorher die Menschen sich selber erheben, wie beim Turmbau zu Babel, lernt jetzt der auserwählte Abraham Glaubensgehorsam. Und Gehorsam heißt, sich drunter stellen, drunter, unter den Stellen, der spricht, drunter stellen, unter das, was gesagt wird. Nicht mehr, wie ich will, sondern wie du willst. Und das musste Abraham lernen und das hat 2000 Jahre später schließlich Jesus völlig vollbracht. Nicht nur Abraham ist Repräsentant dieser Haushaltung, sondern auch die weiteren Erzväter, Isaak, Jakob, auch Josef. In diese Zeit fällt das Bündnis Gottes mit den Erzvätern, mit Israel. Und das Bündniszeichen ist eben die Beschneidung. Die Beschneidung ist also nicht erst mit dem Gesetz vom Sinai den Juden auferlegt, sondern bereits mit der Auswahl Abrahams. Wir können es nachlesen in 1. Mose 17. Und das ist auch der Grund, warum uns die äußere Beschneidung nichts angeht. Wir gehören eben nicht zum Volk Israel, wir gehören zu den Nationen. Jedenfalls, diese Haushaltung des Glaubens dauerte auch ungefähr 400 Jahre bis 1600 vor Christus und endet mit dem Gericht der Sklaverei in Ägypten. Und unter wessen Führung der Auszug erfolgen durfte, das wissen wir alle, das geschah unter Mose und Mose ist der Repräsentant der vierten Haushaltung. Jetzt kommt die Haushaltung des Gesetzes und damit kommt uns die Haushaltung schon ganz nah, weil das Gesetz vom Sinai, insbesondere die 10 Gebote, die kennt ja heute jeder und ist bis heute allgemeingültige Richtschnur. Viele Gesetze in der heutigen modernen Welt basieren noch auf diesen 10 Geboten. Und das Gesetz, welches ja ebenso wie vorher die Beschneidung dem Auswahlvolk Israel gegeben wurde, wird sich für das, was auf Israel in den Jahrhunderten, Jahrtausenden alles zukommt, als großer Segen erweisen. Denn trotz aller Zerstreuung, wir hatten es heute Morgen gehört, trotz aller Zerstreuung unter alle Völker, trotz aller Unterdrückung und Diskriminierung, trotz des zigfachen Versuchs der Auslöschung dieses Auswahlvolkes, haben die Israeliten nicht nur überlebt, sondern ihre Identität bewahrt bis heute. Und ein wesentliches Hilfsmittel für die Bewahrung der Identität ist eben das Festhalten an diesem Gesetz. Das ist nur ein Aspekt. Ganz wesentlich, dass Gott sein Volk nicht lässt. Aber da hat ein Hilfsmittel geschaffen, was dazu mitdient. Jedenfalls, trotz aller Schwächen, die das Gesetz vom Sinai ja hat, ist es doch von Gott gegeben, obschon angeordnet durch Engel. Der Mensch kann es nicht in Gänze erfüllen und wird somit schuldig. Es führt Israel nicht zum Leben, sondern zum Tod unter Fluch und Zorn. Das Gesetz macht den Menschen nicht gerecht, sondern erlösungsbedürftig. Das Gesetz macht den Menschen nicht besser, sondern reif für die Gnade. Das Gesetz ist ein Pädagoge auf Christus hin. Dieses Gesetz schafft aber nicht nur Identität für das Volk Israel, sondern es regelt auch die alltäglichen Bestimmungen. Sabbat, Feiertage, Fleischgenuss, Speisevorschriften, Opfervorschriften, Reinigungsvorschriften, alles wird da geregelt. Aber bei all diesem, nicht nur, dass das Gesetz als Bündnis zwischen Gott und seinem Auswahlvolk gilt, es kommt auch hinzu, dass das Gesetz nur Schatten ist und nicht Wesen. Und wir als Gemeinde Wir dürfen wesensmäßig veränderte, neugezeugte sein und dürfen Frucht bringen. Und eine Ausprägung der Frucht ist die Liebe. Und die Liebe ist die Erfüllung des Gesetzes. Jedenfalls, das Gesetz reicht wie lange? Auch das hatten wir heute Morgen gesagt, bis auf Johannes. Und somit dauert diese Haushaltung des Gesetzes etwa 1600 Jahre, bis zur Zeit des Johannes und vor allem der Lebenszeit Jesu auf dieser Erde. Dann endet auch diese Haushaltung mit Gericht, diesmal mit dem Gericht aller Gerichte, für den, der in dieser Zeit Mensch geworden ist und sich unter das Gesetz gestellt hat. Jesus Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Er ist die Vollendung des Gesetzes. Er hat das Gesetz in allem gehalten. Aber ihn haben sie verworfen, abgelehnt und gekreuzigt. Und mit diesem Gericht schließt die Haushaltung des Gesetzes. Und dann kommt was? Lukas 16, Vers 16, schon zitiert, das Gesetz, die Propheten reichen bis auf Johannes. Von da an wird das Königreich Gottes als Evangelium verkündet. Die Haushaltung des Gesetzes endet mit Jesu Sterben am Kreuz, auch hier wieder, vielleicht auch früher, schon mit Jesu Wirken oder vielleicht auch später mit Himmelfahrt. Ich will es nicht genau festlegen. Es sind ja auch von den Jahren her nur wenige dazwischen. Also, wer das auf einer etwas anderen Zeit legt, bitte sehr. Jedenfalls, Christus ist nicht nur für unsere Sünden gestorben, sogar für die Sünden des ganzen Kosmos, sondern er ist ja auch auferstanden und lebt und gibt nun dieses Auferstehungsleben, dieses unauflösliche Gottesleben, wem er will und vor allen Dingen auch wann er will. Und zwar jedem in seiner Ordnung. Und die Ordnung, die ab dann gilt, also dort in der Zeit der damaligen Haushaltung, das ist der Anbruch dieses Königreichs Gottes auf Erden. Jesus ist am Kreuz gestorben und auferstanden nach 3 Tagen. Er lebt und hat den Tod besiegt. In dieser Zeit nach seiner Auferstehung oder auch schon mit seinem Wirken oder mit seiner Himmelfahrt beginnt dann eben diese neue Haushaltung, nämlich die, dass das Reich der Himmel, das Königreich Gottes auf Erden beginnt anzubrechen, obschon es noch nicht aufgerichtet wird. Das ist das Evangelium vom Königreich. Und hier ereignet sich tragisches Missverstehen in der Christenheit. Viele Gläubige, und ich mache das gar nicht zum Vorwurf, sondern ich stelle es nur fest, die hören hier auf zu trennen zwischen Israel und den Nationen. Viele Gläubige sind überzeugt, was jetzt kommt, gilt uns. Aber das ist noch zu früh. Diese Haushaltung, Anbruch des Reiches, Pfingsten, das gehört zu Israel. Wir hören es in den Liedern, die in den Gemeinden gesungen wird. Da wird König Jesus besungen. Selbstverständlich ist Jesus der König. Aber für uns, die wir Glieder seines Leibes sind, ist er doch zuerst und zuvorderst unser Haupt. Das ist doch viel mehr als König. Ein König herrscht, das Haupt gibt Sinn und Leben. Wir hören es auch in den Predigten. Geht hin, macht zu Jüngern alle Nationen. Selbstverständlich gibt es den Auftrag. Aber der gilt wem? Wer ist die Heilskörperschaft für diese Erde und die auf der Erde lebende Menschheit? Das ist doch Israel. Und wann gilt dieser Auftrag? Doch erst dann, wenn Israel als ganzes Volk zurechtgebracht ist. Erst danach wird Israel ausgesandt zu den Nationen. Und was wir hier erleben, also hier in dieser Zeit damals vor 2000 Jahren, das ist der Reichsanbruch, dass der Heilige Geist ausgesandt wird in Israel und dass das Geisteswirken vorerst fokussiert ist auf Israel, damit zuerst dieses Volk, dieses Auswahlvolk, diese Heilskörperschaft zurechtgebracht wird. Pfingsten ist nicht der Beginn der Gemeinde. Pfingsten ist der Anbruch des Königreichs der Himmel. Aber es kommt nicht zum Durchbruch. Das Königreich wird nicht, noch nicht aufgerichtet. Dieses Regiment vom Königreich der Himmel, das kommt erst noch. Das ist dann im tausendjährigen Reich. Und damals geschah erst und nur der Anbruch. Wir lesen davon in den Evangelien und am Anfang knappe erste Hälfte der Apostelgeschichte. Wir lernen aber etwas daraus, auch was für unsere Zeit heute gilt, nämlich damals war die Zeit des heilsgeschichtlichen Übergangs, Übergang von Gesetz zu Königreich, und wie immer in einer Übergangszeit hört das Alte nicht schlagartig auf und im selben Moment startet das Neue von 0 auf 100, sondern das Alte nimmt ab, mehr und mehr, und das Neue nimmt zu, mehr und mehr. Es läuft also beides eine Zeit lang parallel. Und als Jesus auf diese Erde kam, da war eben noch die Haushaltung des Gesetzes. Und dennoch verkündigt er, was erst in der darauffolgenden Haushaltung Wirklichkeit werden sollte. Das dürfen wir also auch tun. Wir leben ja auch in der Zeit eines heilsgeschichtlichen Übergangs, nämlich leben wir in der Zeit der Gemeinde und diese endet mit der Entrückung. Und dennoch dürfen wir auch das verkündigen, was danach dann kommt. Auch das haben viele Gläubige, dieses Danach, gar nicht im Visier, weil bei den meisten endet das Danach in einem ewigen Gericht. Wer sich in diesem Leben nicht bekehrt, der sei auf ewig verloren. Deswegen sind sie fokussiert auf dieses Leben. Aber wir dürfen doch wissen, erstens, auch nach der Entrückung geht Gottes Heilsgeschichte weiter. Und deshalb dürfen wir das auch verkündigen. Und zweitens, unser Herr hat die Schlüssel des Todes, die Schlüssel des Totenreichs. Der Ewige lässt sich doch in seiner Liebe und in seinem Heil nicht von einem Totenreich bremsen, wo er die Schlüssel von hat. Paulus sagt es dem Timotheus, auch das hatten wir gestern schon, dass dieses Weise an und lehre, 1. Timotheus 4, Vers 10, glaubwürdig ist das Wort und jeden willkommenswert. Denn dazu mühen wir uns und werden geschmäht, ich glaube, das erleben auch viele, dass wir uns auf den lebendigen Gott verlassen, welcher der Retter aller Menschen ist, vor allem der Gläubigen. Dies weise an und lehre. Was soll angewiesen und gelehrt werden? Dass das Wort glaubwürdig ist, dass wir uns auf den lebendigen Gott verlassen dürfen, dass Gott der Retter aller Menschen ist und dass Gott vor allem die Gläubigen rettet. Vor allem, von allen. Hier steht Malista im Griechischen. Malista ist der Superlativ von gerne. Es ist Gott also eine ganz besondere Freude, die Menschen zu retten und ganz besonders die Gläubigen. Dieses Wort Malista begegnet uns auch im Galaterbrief 6, Vers 10. Da heißt es, demnach wirken wir nun, wie wir Gelegenheit haben für das Gute an allen. Am meisten aber, und hier steht wieder Malista, an den Gliedern der Familie des Glaubens. Malista ist also keine Beschränkung. Wir haben ja gerade gelesen, wirke das Gute an allen. Ist also nicht nur, dass eine bestimmte Gruppe gerettet wird, dass wir nur an einer bestimmten Gruppe Gutes tun sollen. Nein, Malista bestätigt die Masse, bestätigt das grundsätzlich und hebt die besondere Freude an der Auswahl hervor. Und das dürfen, ja, das sollen wir also heute schon lernen, dass Gott glaubwürdig der Retter aller ist. Ist, nicht gerne wäre, er ist der Retter aller. Jedenfalls, diese Haushaltung von Pfingsten und somit Anbruch des Reiches Gottes ist nur von kurzer Dauer. Nur einige Jahre, wenige Jahrzehnte. Denn diese Haushaltung endet spätestens im Jahr 70 mit der Zerstörung des Tempels und der Zerstreuung des Auswahlvolks unter alle Nationen. Und während diese Haushaltung eben mehr und mehr ausläuft und von diesem Auslaufen und dem Übergang lesen wir in der Apostelgeschichte, da beginnt jetzt die nächste neue Haushaltung zu laufen. Jetzt beginnt die Haushaltung der Gemeinde, die Haushaltung der Gnade. Die Zeit, in der wir leben. Und damit beginnt eine ganz neue Ordnung, nämlich Gnade allein, Glaube allein, Christus allein, er in uns und wir in ihm. Als Jesus noch unter Gesetz auf dieser Erde war, also in der Haushaltung des Gesetzes, und dort schon das Evangelium vom Königreich gepredigt hat, da hat er nicht nur mit Worten, sondern auch mit Taten gepredigt, hat er alle möglichen Wunder vollbracht, besonders messianische Wunder. Messianische Wunder sind die Wunder, wozu keine Macht der Welt fähig ist, außer eben dem lebendigen Gott selbst und seines Messias. Und so tat Jesus alle möglichen, ja, vor allen Dingen unmöglichen Wunder und hat so seine Messianität erwiesen. Und das Volk, das hat das verstanden. Aber die Obrigkeiten und Pharisäer und Schriftgelehrten, die haben das bekämpft, haben die Wahrheit verdreht, geleugnet, umgedeutet, verdrängt und bekämpft. Also dieses Phänomen der Leugnung und Verdrehung der Wahrheit haben wir also nicht nur heute, das gab es schon damals. Und Jesus hat durch sein Auftreten, sein Leben, seine Sündlosigkeit, sein völliges Ausgerichtetsein auf den himmlischen Vater, seine Wunder und messianischen Wunder erwiesen, dass er Gottes Sohn ist. Und das schon in der Haushaltung des Gesetzes und dann auch eben weiter danach in der Haushaltung von Pfingsten und Anbruch des Reiches. Da hat es eben diese Zeichen und Wunder und Krankenheilung gegeben. Ganz klar, das ist doch vorhergesagt für das Königreich Gottes auf Erden. Muss ja, weil im tausendjährigen Reich, da sind die Menschen und Tiere und die Umwelt gesund, leben tausend Jahre. Und wer krank wird, wird geheilt. Und somit war solches sichtbares Geschehen an der Tagesordnung während der Anbruchzeit des Reiches. Aber das Königreich Gottes ist eben jetzt verschoben. Jetzt gibt es einen Einschub. Nun ist Israel beiseite gesetzt. Jetzt gibt es eine Trennung, einen Unterschied. Und Paulus sagt, nicht mehr sichtbares Geschehen. 2. Korinther 5, Vers 7, da sagt er, hallo! Na gut, sagt er nicht. Da sagt er, wir wandeln hier durch Glauben, nicht durch Schauen oder durch Wahrnehmung. Wir müssen das merken, jetzt gilt was anderes. Das, was sichtbar vorher war, gilt für uns so nicht mehr. Natürlich kann unser Herr uns heilen, hat ja alles Vermögen. Aber das, was eben für die damalige Zeit angesagt war, das zählt jetzt nicht mehr. Jetzt wandeln wir nur durch Glauben. Und Glauben ist ein Überführtsein von Tatsachen, die man nicht erblickt. Nicht durch Wahrnehmung. Und diesen Schwenk, dass mit der Beiseitesetzung Israels auch die Verheißungen ausgesetzt sind, den kriegen viele nicht hin. Die vorherrschende Meinung ist, die Heilsgeschichte geht weiter, ist ja auch richtig, aber mit uns, der Gemeinde aus den Nationen, ist ja auch richtig, nur ganz anders. Es gibt auch viele, die Israel gar nichts wegnehmen wollen. Wie gesagt, ich will das gar nicht verurteilen, sondern die meinen es ehrlich. Sie sind überzeugt, dass sich der Herr Israel wieder zuwenden wird und dann alle Verheißungen wieder Israel gelten. Aber in der Zwischenzeit muss es ja eine Weiterführung geben. Und deshalb sind wir diejenigen, mit denen Gott seine Heilsgeschichte fortführt. Und zwar so, wie er mit Pfingsten begonnen hat. Und das ist eben tragisches Missverstehen. Jetzt gilt was ganz Neues. Dass Gott mit uns seine Heilsgeschichte fortführt, steht ja außer Frage. Aber eben auf eine ganz neue, ganz andere Art, als es mit Pfingsten begonnen hat. So neu, so anders, dass es ein bisher verborgenes Geheimnis war. Also, das war ein Geheimnis. Das, was alle anderen vorher gesagt haben, betrifft nicht das, was jetzt dran ist. Gottes Wort ist so faszinierend weise, dass wenn wir jetzt drin sind in dieser unseren Zeit und lesen was von Psalmen, oder den Propheten oder was auch immer, wo wir in Gottes Wort aufschlagen. Wir finden das jetzt bestätigt, aber wir finden es nicht angekündigt. Es ist ein verborgenes Geheimnis. Was außerhalb der Paulusbriefe geschrieben ist, betrifft nicht die Anordnung an die Gemeinde. Dass niemand vorher verkündet hat, was jetzt kommt, es ist alleine dem Paulus anvertraut. Und das ist auch wieder keine Reaktion Gottes auf die Untreue seines Volkes, sondern wir haben es ja schon gesagt, vor Grundlegung der Welt hat Gott das geplant, bestimmt und festgelegt. Vor Grundlegung der Welt hat er uns auserwählt, Glieder seines Leibes sein zu dürfen. So gilt es eben, die Unterschiede zu beachten. Das, was Gott Israel mitteilt und verheißt und was die Fortführung von Pfingsten bedeutet, das ist bei Jakobus, bei Petrus, bei den Jüngern dargestellt. Das, was der Gemeinde gilt, das lässt der Herr uns über Paulus mitteilen. Und deswegen nennen wir es oder nennt die Schrift es auch das paulinische Evangelium. Jakobus sagt, ihr müsst Werke tun. Ohne Werke ist der Glaube nichtig. Paulus sagt, Glaube ohne Werke. Alles aus Gnade und Vertrauen. Die Evangelien sagen, lasst euch taufen und tauft andere. Paulus sagt, ich bin froh, dass ich niemand getauft habe. Petrus sagt, tut Buße, bekehrt euch, dass eure Sünden ausgetilgt werden. Paulus sagt, so viele, die zum äonischen Leben verordnet waren, die kamen zum Glauben. Wir können die Liste fortführen und du wirst bestimmt, Albrecht, noch einiges dazu sagen. Das heißt, ich will das nicht zum Gegenstand dieses Wortdienstes machen. Wir müssen eher auf die Uhr gucken. Wir halten fest, Gott führt seine Heilsgeschichte mit der Gemeinde fort, aber nein, nicht derart, wie es zu Pfingsten begonnen hat und wie es im tausendjährigen Reich fortgeführt wird, sondern auf eine ganz neue Art und Weise mit einer ganz neuen Heilskörperschaft. Und das ist eben die herausgerufene Gemeinde, die da ist sein Leib. Wir sind keine Jünger, wir sind Leibesglieder. Wir haben nicht diese Erde als Zielwirkungsort. Unsere Hauptzielrichtung sind die Himmel und ihre Heere. Nicht Werke und eigenes Zutun, sondern Glaube und Gnade allein. Nicht der Mensch macht, sondern Christus in uns. Und für unsere Zeit gilt als oberste Aufgabe die Herausrufung und Zubereitung des Christusleibes. Selbstverständlich dürfen und sollen und wollen wir das Wort Gottes allen Menschen weitergeben und schon jetzt an die Zeit danach denken, denn auch nach der Gemeindezeit wird es hier Erweckung geben. Aber in erster Linie steht es an, dass die Leibesglieder zubereitet werden und zum vollen Wuchs des Mannes heranreifen. Und da finde ich, ist der Schwerpunkt in vielen christlichen Gemeinden falsch gelegt. Den meisten geht es darum, irgendwie die Weltmenschen zu retten, was ja ein gutes Ziel ist, aber dabei wird vernachlässigt, die bereits Gläubigen zu lehren, zu festigen, zu ermutigen und zuzubereiten. Und der natürliche Mensch, so stark wir auch nachwirken und nachhelfen wollen, der kann sich nicht für Gott entscheiden. Egal wie viel wir nachhelfen. Er kann sich nicht bekehren, auch wenn viele auf ihre Bekehrung großen Wert legen. Tatsächlich kann in dieser Haushaltung der Gemeinde nur der gläubiges Glied am Leib des Christus werden, der vor Grundlegung der Welt dazu auserwählt ist. Nur der zum Glauben verordnet ist. Es ist Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus und unser himmlischer Vater, der sich für uns entscheidet und nicht wir für ihn. Er bekehrt uns, nicht wir uns. Im Neuen Testament heißt es, nach seinem Willen, nicht nach unserem Willen. Zuerst müssen wir von Gott erkannt werden, sodass er unseren Willen mit seinem Willen in Einklang bringt. Und das geht völlig ohne Zwang, ohne Gewalt, freiwillig und aus voller Überzeugung gehen wir dann durch die Tür, die er uns öffnet. Das ist auch eine der Ordnungen, die Gott festgelegt hat für diese, unsere Haushaltung. Diese Haushaltung der Gemeinde dauert ungefähr 2000 Jahre und wird bald abgeschlossen. Wer weiß, wie bald. Und den Abschluss bildet die Entrückung von dieser Erde und das anschließende Bema Jesu Christi, wo wir völlig zurechtgebracht und makellos werden und alles Alte und Eigene für immer abgetan wird. Und so heilig und rein und makellos stellt uns dann der Sohn dem Vater dar vor dem Bema Gottes. Und hier auf dieser Erde, da geht es weiter. Da beginnt dann eine neue Haushaltung, das ist dann die letzte Haushaltung in diesem Äon. Die Haushaltung des Zorngerichts. Diese Haushaltung ist mit Abstand die kürzeste. Nur 7 Jahre. Plus bisschen. Plus eine unbekannte Übergangszeit. Womöglich sind das auch nur wenige Jahre, ich weiß es nicht. Die Kürze der Zeit muss auf jeden Fall sein, denn wenn der Herr diese Tage nicht verkürzt hätte, nicht verkürzen würde, dann könnte kein Fleisch bestehen. Es ist die Zeit des letzten Siebeners, die Zeit der großen Drangsal. Die Zeit unserer Haushaltung endet, ja, nicht wirklich mit der Art Gericht, wie wir sonst in den Haushaltungen und Äonen hatten, aber unsere Zurechtbringung vor der Preisrichterbühne Christi ist auch eine Art Gericht. Nicht, wo es um Leben oder Tod geht, nein, das nicht, aber ein letztes Richtigmachen, da, wo es Bedarf hat an seinen Leibesgliedern. Die Zeit der kommenden Haushaltung hingegen ist ein fortwährendes, durchgehendes Gericht. Direkt nach der Entrückung beginnt diese neue Haushaltung und das wird eine schlimme Zeit. Wenn die Gläubigen, allein das schon, wenn wir diese Erde verlassen haben, wo sind dann die Beter für diese Welt? Wo sind die vielen helfenden Hände der Nächstenliebe, die es ja zweifellos gibt unter den Gläubigen? Das Leben hier auf der Erde geht weiter, aber es wird definitiv weniger Liebe, weniger Güte und Mitleid und Vergebung da sein ohne die Gläubigen. Aber diejenigen, die dann noch da sind, und das sind die allermeisten der heute Lebenden, die werden sich dann womöglich erinnern an das, was wir ihnen heute gesagt haben. Und wenn sie dann sehen und erleben innerhalb kürzester Zeit, dass sich diese Dinge, die wir gesagt haben, tatsächlich einer nach dem anderen genauso eintreffen und wahr werden wird, dann möge das dazu beitragen, dass sie sich erinnern und unserem Gott die Ehre geben. Denn neben dem Evangelium vom Königreich, welches dann auch wieder proklamiert wird, dann gibt es ein äonisches Evangelium und das lautet: Gebt Gott die Ehre. Und dieses Evangelium wird verkündet, nachdem die Gemeinde entrückt ist. Wer das dann alles verkündigt? Das ist eine gute Frage. Dürfen wir uns mal selber stellen. Sind das die zwei Zeugen oder Engel oder treue Israeliten oder Erweckte aus den Nationen? Bitte einmal selber nachforschen. Wie geht es dann zu auf der Erde und im Himmel? Die Gemeinde ist zum Herrn hinaufversammelt und wird zuerst vor dem Bema Christi zurechtgebracht und dann dem Vater vor dem Bema Gottes dargestellt. Aber alle anderen, es wird eine schlimme Zeit. Verführung, Krieg, Katastrophen, ganz schlimm. Und wie wir es eben schon gesagt haben, wenn ein Übergang ist von einer Haushaltung zur anderen, dann ist meistens nicht Schlacht bis hierhin alles in Ordnung und ab dann alles schlimm oder umgekehrt, sondern das hat einen Übergang. Das heißt, von diesem Schlimmen, von Verführung und Krieg und Katastrophen, da kriegen wir die Anfänge mit.
Sind schon da.
Aber es bleibt nicht so. Es bleibt nicht so und es ist auch völlig unerheblich. Ja, wer an die Regierung kommt, völlig unerheblich. Es ist alles dazu bestimmt, dass dieser Weg eingehalten wird und der Weg geht im Moment nach unten. Und es werden Kennzeichen kommen, die es so noch nie gegeben hat und die eindeutige Kennzeichen sein werden. Und das dürfen wir heute schon verkündigen, proklamieren, dass es also kommen wird. Und ich weiß nicht, ich hatte es gestern schon gesagt, es geht euch bestimmt genauso. Ich habe Menschen aus meinem nächsten Umfeld vor Augen, denen ich das auch sagen möchte, was kommen wird, damit sie das erkennen können. Das erste Kennzeichen ist, ein paar wollen wir nennen, die Gemeinde wird entrückt. Das betrifft zwar nur die Glieder seines Leibes, aber die Auswirkungen, dass dann etliche plötzlich nicht mehr da sind, das werden die Menschen merken und feststellen. Das nächste Kennzeichen wird keine abschließende Liste. Ich will 12 nennen, aber es gibt noch mehr. Es wird einen Friedensvertrag über 7 Jahre geben. Israel ist heute schon in Aufruhr. Die Folgen des 7. Oktober, Krieg in Gaza, Bedrohung vom Iran, Drohnenangriffe aus dem Jemen, Raketen der Hisbollah, gerade vorgestern wieder. Eine Rakete der Hisbollah hat in einem Ort, an einem Drusenort, 12 israelische Kinder getötet. Die Welt ist in Angst, dass dieser Nahostkonflikt explodiert. Es wird auch bestimmt Krieg geben. Aber es wird auch einen Friedensvertrag geben. Und das Kennzeichen dieses Vertrages ist, er geht über 7 Jahre. Ob dieser Vertrag direkt nach der Entrückung geschlossen wird, das denke ich eher nicht. Ich denke, es wird eine Übergangszeit geben. Steht nicht da, ich weiß es nicht. Das nächste Kennzeichen ist, der Tempel wird gebaut. Der Herr wendet sich seinem Israel dann ja wieder zu. Der Friedensvertrag, der macht es möglich, dass der Tempel gebaut wird, und zwar nicht irgendwo, sondern auf dem historischen Ort, an der historischen Stelle. Das ist für heute undenkbar. Aber wir sehen daran, welche Macht, welche Autorität, welche Kunst der Überzeugung und Kunst der Verführung der anstatt Christus haben wird. Er ist der Mann hinter diesem Friedensvertrag. Das nächste Kennzeichen ist, es treten 2 Zeugen auf. Denn nicht nur dieser Böse ist machtvoll, sondern Gott lässt eben auch 2 treue Zeugen aufstehen, wer die beiden sind. Wir hatten es eben, ich kann es nicht mit Bestimmtheit sagen, ich würde sagen Mose und Elia. Wer das anders sieht, darf es anders sehen. Sie sind sozusagen der Gegenpart zu dem anstatt Christus, denn sie geben Zeugnis von der Wahrheit. Sie sind ausgestattet mit Macht und Wundertaten. Und nach meinem Dafürhalten sind diese beiden auch das aufhaltende Wasser, von wo Paulus von spricht in den Thessalonicher Briefen. Es gibt in Israel eine Erweckung. Israel ist schon seit 1948 gesammelt im eigenen Land. Und diese Sammlung wird dann weitergeführt oder vollendet in dieser kommenden Haushaltung. Aber nicht nur, dass sie gesammelt werden aus allen Nationen, sondern es findet auch eine Erweckung in Israel statt. Und viele, nicht alle, viele werden den erkennen, den sie durchstochen haben. Und jetzt kommt es auch das sehe ich wieder so, andere sehen es anders, jetzt kommt es zu dem sogenannten Abfall. Die Israeliten, die die Wahrheit, dass Jesus ihr Messias ist, nicht annehmen, die werden verführt, fallen ab von Gesetz und Glauben. Sie verfallen der massiven Verführung, denn der anstatt Christus verführt alle Menschen. Dieser Mann und sein falscher Prophet sind Verführer und Esoteriker durch und durch. Deshalb sage ich anstatt Christus und nicht Antichristus, denn sie stellen sich da nicht, dass sie gegen Antichristus seien, sondern er stellt sich da, als ob er Christus sei, als ob er an der Stelle anstatt Christus sei. Alles menschlich verderbliche, eigene, falsche, alte Wesen und Gepräge, was je da gewesen ist, verdichtet sich in diesem anstatt Christus. Alle Gottlosigkeit, alle Gesetzlosigkeit, alle Entfremdung, die je da gewesen ist, kulminiert sich in diesem anstatt Christus. Das ist eine Person, aber zugleich auch ein ganzes System. Und in diesem darf der Widerwirker alles aufbieten, was er an Verführung und Irreführung vermag. Er ist ausgestattet mit einer solchen Macht, dass er von einer Todeswunde wieder gesund wird und aufersteht. Er ist ausgestattet mit einer solchen Macht, dass es von ihm ein Bild gibt, ein sprechendes Bild. Und dieses sprechende Bild wird ein markantes Zeichen seiner Verführung. Dieses Bild, es kann sprechen, also nicht durch Technik, wie wir Fernsehen oder Internet haben oder irgendwelche, weiß nicht, wie das alles heißt. Ja. Es wird ein Bild mit Odem, was sprechen kann. Also übernatürlich. Psalm 115 sagt, Götzenbilder waren immer stumm, deshalb sind sie Götzen. Wir lesen mal, Psalm 115, Vers 4. Ihre Götzen sind Silber und Gold, ein Werk von Menschenhänden. Einen Mund haben sie, reden nicht. Augen haben sie, sehen nichts. Ohren haben sie, hören nichts. Nase haben sie, riechen nichts. Hände haben sie und tasten nichts. Füße haben sie, gehen nicht. Keinen Laut geben sie mit ihrer Kehle. Also, hier wird gesagt in diesem Psalm 115, die Götzen sind nichts, sie können nicht sprechen. Aber das Bild, das kann sprechen. Und es wird proklamiert als göttlich, Verführung total. Und das wird die Menschen dahin verführen zu glauben, er sei Gott. Das sprechende Bild wird als Gottesbeweis anerkannt, denn der anstatt Christus, der wird sagen, Götzenbilder, das ist was Schlimmes, das lehnt ab. Lest doch nur Psalm 115, da steht es doch. Aber mein Bild hier, das kann sprechen. So was kann nur Gott. Also muss ich es wohl sein. Die Massen werden auf ihn hereinfallen und verführt werden. Seine Wunderzeichen bewirken, dass viele, viele das Tier anbeten und das ist freiwillig, willens tun sie das, gerne aus Überzeugung. Und deshalb nehmen die Menschen bewusst und aus voller Überzeugung auch das Mahlzeichen an ihrer Hand oder Stirn. Das ist das achte Kennzeichen dieser Zeit. Ohne dieses Mahlzeichen lässt sich weder kaufen noch verkaufen. Das ist was ganz Bewusstes, nicht wie wir manchmal vermuten, dieses www beim Internet. Das muss man eingeben und die allermeisten denken sich gar nichts dabei. Nee, das Mahlzeichen ist eine bewusste Entscheidung für den anstatt Christus, für dieses antichristliche System und gegen den wahren Christus. So wird das kommen. Und in diese Zeit der Not, der Verführung, der Verfolgung, des Nicht-Kaufen- und Verkaufens-Können. Für die, die treu bleiben wollen, für die gilt dann auch wieder das Vaterunser. So sehe ich das. Dann nämlich rufen und flehen die treuen Israeliten in ihrer Not, dein Reich komme doch endlich, dein Wille geschehe, führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Und wenn sie nichts kaufen können, dann flehen sie und unser tägliches Brot gib du uns das heute. Wir sehen, welch ein ganz lebensnahes, inniges Gebet und Flehen es ist für die, die dann in Not sind. Deshalb in Not, weil sie treu am Messias bleiben wollen. Das galt schon damals, zur Zeit Jesu beim Anbruch des Reiches. Das gilt auch in der Diaspora für die, die ihren Messias Jesus herbeisehen. Und vor allen Dingen gilt es in der kommenden Drangsalszeit. Das ist der Grund, warum ich heutzutage nicht mitbete, wenn das Vaterunser angestimmt wird. Als Glied seines Leibes muss ich nicht sein Reich herbei wünschen, weil er in mir schon lebt. Natürlich wünsche ich, dass er wiederkommt, aber das ist was anderes. Zudem dieses herzliche und inniges Gebet und Flehen zu dem einzig wahren Gott in persönlicher Not, das Herbeisehnen seines Kommens, seines Reiches, das ist heutzutage zu einem Murmeln verkommen, das ohne Relevanz aufgesagt wird. Das ist nicht der Sinn dahinter. Bitte, auch das darf jeder für sich selbst handhaben. Warum beten wir als Gemeinde nicht eher die Gebete, die Paulus uns lehrt zu beten? Die beiden Gemeindegebete, Epheser 1, Epheser 3, deshalb höre ich nicht auf, für euch zu danken und in meinen Gebeten zu erwähnen, oder diesehalb beuge ich meine Knie. Jedenfalls ein weiteres Merkmal dieser schlimmen Zeit, und damit beginnt die große Drangsal, ist, dass der Friedensvertrag, der über 7 Jahre geschlossen wird, nach genau der Hälfte, nach 3,5 Jahren gebrochen wird. Und der anstatt Christus setzt sich in den Tempel, als sei er Gott. Und so richtet er den Gräuel der Verödung auf. Das beständige Opfer wird abgeschafft und eben das sprechende Bild aufgestellt. Und die zwei Zeugen, die werden auch umgebracht, aber werden nach 3,5 Tagen wieder lebendig. Bitte sehr, das sind Zeichen, die können alle sehen. Das ist einmalig, das kommt auch nicht wieder. Und wenn wir das heute sagen, es wird so in Erfüllung gehen, das werden die Menschen sehen und sich erinnern. Die zwei Zeugen werden von vielen als Störenfriede empfunden, weil sie eben Lüge und Verführung aufdecken und Zeugnis von der Wahrheit und dem wahren Christus geben. Ihre Wundertaten sind allerlei Plagen für die Menschen und sie sind unsterblich für die ersten 3,5 Jahre. Es ist ihnen nicht beizukommen, weil sie unter dem Schutz des Allerhöchsten stehen. Aber an diesem einen Tag, in der Mitte des Siebeners, da ist ihr Zeugnis vollendet und sie dürfen getötet werden. Die Menschen freuen sich darüber, dass die zwei Querdenker endlich beseitigt sind. Aber Gott wird sie nach 3,5 Tagen wieder zum Leben erwecken und auffahren lassen in den Himmel. Noch zwei weitere Ereignisse. Babylon entsteht. An der historischen Stätte im heutigen Irak entsteht Babylon als neues Weltwirtschaftszentrum. Aber nicht nur, dass es da entsteht. Es wird beherrscht von Juden, von Israelis. Stellt euch das mal vor. In einer Stadt im Irak. Undenkbar für heute, dass Juden in einer irakischen Stadt Macht haben und allerlei Handel treiben. Und das nächste Kennzeichen, das ist das letzte, was ich nennen möchte, ist, dass Babylon vergeht in einer einzigen Stunde. Es gibt noch mehr, aber wir wollen es bei den Zwölfen belassen, weil eine Sache haben wir ja noch total ausgelassen. Wir haben noch nicht eine einzige Plage genannt. Wir wissen doch, in der großen Drangsal im letzten Siebener, da gibt es Siegelgerichte, Posaunengerichte, Zornschalengerichte. Haben wir noch gar nicht erwähnt. Da will ich auch nicht groß drauf eingehen. Ich will nur ganz schnell sagen, es gibt sechs, ich weiß, ihr werdet mich alle korrigieren und sagen, nee, sind doch sieben. Ich bleibe trotzdem mal dabei. Es gibt sechs Siegelgerichte. Das sind die vier apokalyptischen Reiter, je ein Siegelgericht. Das weiße Pferd steht für die Verführung. Das rote Pferd nimmt den Frieden von der Erde und bringt Krieg und Gewalt. Das schwarze Pferd bringt eine Teuerung und Inflation ohnegleichen. Also da steht was von ein Maß Weizen kostet ein Denar. Also Maß Weizen, weiß ich genau, wie viel das ist. Ich habe es mal nachgerechnet, ich habe es auch jetzt nicht parat.
36 Liter
nee.
Nach dem Eva.
Nee, sondern es ist ein Tagesmaß. Das ist ungefähr ein Kilo oder sowas, nicht 36. Ja. Und es kostet aber einen Tagelohn.
Ja, ja.
Das heißt, wie viel verdient man heute? Kann ich Mindestlohn ansetzen oder Durchschnittslohn, habe ich mal gelesen, sind 27 Euro in Deutschland. Stellt euch das mal vor, Kilo Weizen, also warte mal, 27 Euro ist der Stundenlohn, mal 8 Stunden, kann ich nicht rechnen, das ist viel Geld, das sind irgendwie 200 Euro. 200 Euro für ein Kilo Weizen, für das, was eine Person als Tagesmaß an Weizen ist. Unfassbar teuer. Das nächste, wir sind bei dem vierten Pferd, das fahle Pferd. Eigentlich heißt das, das frischgrün verblasste Pferd. Das bringt Tod, sodass die Menschen auf einem Viertel der Erde getötet werden. Und jetzt aufpassen. Es bringt Tod durch die Klinge, durch Hunger, durch Pest und durch wilde Tiere. Und jetzt blättern wir zurück und schlagen Jesaja auf, 14, Vers 21. Und da steht, das Wort Jahwes geschah zu mir also, Menschensohn, wenn ein Land gegen mich sündigt, indem es Treulosigkeit begeht und ich meine Hand wieder dasselbe ausstrecke, dann entsende ich meine vier bösen Gerichte. Schwert, Hunger, böse Tiere, Pest. Wir erkennen schon wieder, Gott reagiert nicht. Es geschieht das und wie er es längst vorher ersehen und angekündigt hat. Er ist und bleibt der Souverän. Das fünfte Siegel sind die Seelen unter dem Altar, das sind die Märtyrer aller Zeiten, aber nicht die Gemeinde. Und diese fragen nach Rache und Gerechtigkeit. Bei dem sechsten Siegel gibt es ein großes Beben, Sonne und Mond verfinstert, der Mond wird wie Blut, Sterne fallen auf die Erde, der Himmel entweicht, alle Berge und Inseln werden versetzt, alle Menschen verbergen sich und sagen zu den Felsen, fallt auf uns! Der Tag des Zorns ist gekommen und nun kommt noch ein Siegel, das siebte. Aber das ist eben besonders. Das siebte Siegel ist kein separates Gericht, sondern das siebte Siegel eröffnet eine ganz neue Gerichtsstufe. Nämlich jetzt kommen die sieben Posaunengerichte. Die bringen Naturkatastrophen ungeahnten Ausmaß. Betroffen sind Land, Meer, Trinkwasser, Himmelskörper. Es kommen dämonische Quälgeister und Kriegsheere, sodass schließlich ein Drittel der Erde, des Wassers und der Gestirne ausgelöscht werden. Ein Drittel der Menschen kommen ums Leben. Und all das reicht immer noch nicht. Die siebte Posaune eröffnet wieder eine neue Gerichtsstufe. Jetzt kommen die sieben Zornschalengerichte. Und die verstärken die Plagen und Qualen und Leiden der Posaunengerichte nochmals. Satan und seine Engel werden aus dem Himmel geworfen auf die Erde und wüten ohnegleichen, bis endlich Gottes Grimm vollendet ist. So schrecklich sind diese Gerichte, sind diese 7 oder 3,5 Jahre. Und es ist Gnade Gottes, dass er die Gerichtszeit so sehr verkürzt hat. Denken wir nur an die anderen Haushaltungen. Allein unser Kairos, die Haushaltung der Gemeinde, dauert 2000 Jahre. Und die letzte Gerichtszeit der großen Drangsal ist verdichtet auf 3,5 Jahre. Gnade Gottes. Und was dann danach kommt, wir hatten das gestern gesehen, 4. und 5. und alle weiteren Äonen, ist dann wieder äonenlang. Wer weiß, wie viele Jahre oder Jahrtausende das braucht zur Wiederherstellung und Erneuerung und Lebenszeugung des ganzen Alls. All diese Gerichte dieses Äons, die werden mit einmal abgetan, nämlich wenn unser Herr wiederkommt. Sein Kommen auf diese Erde in Macht und Herrlichkeit auf den Ölberg beendet all diese Gerichte und sein Kommen bringt Frieden. Und bedenken wir nochmal, nicht unser Evangelisieren bereitet das Königreich Jesu Christi auf Erden, sondern sein Erscheinen, sein persönliches Eingreifen. Und wir sind als Glieder seines Leibes mit dabei. Wir sind sein Leib. Und Israel, seine Braut, sie schickt sich an zur Hochzeit des Lammes. Das zieht sich. Aber dann schickt sie sich schon an zur Hochzeit des Lammes. Israel erkennt in Christus Jesus seinen Messias. Und nun geht diese letzte Haushaltung im dritten Äon zu Ende. Mit Jesu machtvollem, glanzvollen Erscheinen bricht das 1000-jährige Reich an, der vierte Äon. Damit kommen wir für uns für heute zum Schluss und fassen ganz kurz zusammen. Wir haben gestern betrachtet 5 Äonen und heute innerhalb des mittleren Äons die 7 Haushaltungen. Eigentlich hätten wir für jeden Äon und für jede Haushaltung jeweils eine Bibelstunde oder auch gerne mehr benötigt. Und jetzt haben wir alles in 2 Stunden durchgenommen. Kann also nur ein Überblick gewesen sein und es tut mir leid für das viele, was ich nicht gesagt habe oder das, was ich nur verkürzt gesagt habe. Zum Beispiel das Schweigen im Himmel, da müsst ihr mal von lesen, für eine halbe Stunde, bevor die schwersten Gerichte anbrechen, haben wir total ausgelassen. Also lest es selber nach, forscht das nach. Was für mich eher eine geringe Bedeutung hat, ist die Zählweise der Äonen und Haushaltungen. Das hatte ich gesagt. Wer es anders einteilen möchte, bitte sehr. Aber wo ich großen Wert drauf lege, ist, dass es eingeteilt wird. Dass wir das Wort der Wahrheit recht schneiden, richtig einteilen. Dass wir Verwalter dieser Haushaltungen und Geheimnisse Gottes sind und in jeder Haushaltung das beachten, was dann dort und für wen dran ist. Sonst kommen wir durcheinander. Und was ebenfalls wesentlich ist, ist, Gott ist in allem der absolute Souverän. Was er will, das geschieht. Was er geplant hat, das wird wahr. Wir wissen von seinem Willen, dass es unterschiedliche Willen gibt. Es gibt einen guten und wohlgefälligen und vollkommenen. Aber es entspricht seinem Willen. Und er hat den Willen und das Vermögen, alles nach seinem Ratschluss zu vollbringen. Und wir haben jetzt im Ablauf der Äonen und Haushaltungen gesehen, wie präzise er alles einhält, was er gesagt hat, was er verkündet hat. Alles wird präzise eingehalten. Er lenkt das Weltgeschehen. Jesus musste an einem Kreuz sterben. Die Juden hatten keine Kreuzigung. Das hatten die Römer. Und die Römer waren keine starke Nation. Die wurden dann da gerade. Das hat Gott alles so geführt und gelenkt und geleitet. Und zu seiner Ehre und zu seiner Freude und zu seiner Glückseligkeit wird er alles vollenden. Und dazu gibt es eben verschiedene Etappen, verschiedene Zeitabschnitte, verschiedene Haushaltungen und Äonen. Und unser treuer Gott und Vater hat in seiner Liebe und Weisheit alles wohl geordnet. die ganze Welt- und Heilsgeschichte in verschiedene Etappen aufgeteilt, hat darin alles auch wohl bemessen und begrenzt. Die Drangsalszeit ist begrenzt. In Tagen ist sie angegeben, begrenzt. Die Zornschalen, das sind nur 7, also vielleicht auch immerhin 7, aber es sind begrenzt auf 7. Und die Schalen, die haben ein festes Maß, ein begrenztes Maß. Aber es gibt Dinge, die sind nicht bemessen und die haben kein begrenztes Maß. Und das ist alles, was Gottes Wesen und Charakter entspricht. Steht auch so da, was nicht begrenzt ist, sondern was überfließend ist. Seine Gnade ist überfließend, seine Wahrheit, seine Herrlichkeit, sein Glaube, seine Liebe. All das ist überströmend und ohne Schranken. Und deshalb kommt er zu seinem Ziel. Wir schließen ab mit 3 Versen. Einmal aus Epheser, einmal aus Timotheus und einmal aus 1. Korinther. In aller Weisheit steht in Epheser 1, Vers 8. In aller Weisheit und Besonnenheit macht er uns das Geheimnis seines Willens bekannt, nach seinem Wohlgefallen, dass er sich in ihm vorsetzte für eine Verwaltung der Vervollständigung der Fristen, Pleroma, der Kairoi, um in Christus das All aufzuhaupten, beides in Himmeln und auf der Erde. Und in ihm hat auch uns das Los getroffen, die wir vorherbestimmt sind, dem Vorsatz dessen gemäß, der alles nach dem Ratschluss seines Willens bewirkt. Und das weise an und lehre, 1. Timotheus 4, Vers 10. Gottes Wort ist glaubwürdig und jeden willkommenswert, nämlich, dass der lebendige Gott der Retter aller Menschen ist, vor allem der Gläubigen. Und zwar dann jeden in seiner eigenen Ordnung. Das lesen wir in 1. Korinther 15, Vers 22. Wie in Adam alle sterben, werden in Christus alle lebendig gemacht werden. Jeder in seiner besonderen Abteilung, Rangordnung, Ordnung. Der Erstling Christus, darauf die Christusangehörigen bei seiner Anwesenheit, danach die übrigen bei der Vollendung. Wenn er die Königsherrschaft seinem Gott und Vater übergeben, wenn er jede Oberherrschaft, jede Obrigkeit und Macht aufheben wird, denn er muss als König herrschen, bis er alle seine Feinde unter seine Füße legen wird. Und der letzte Feind, der abgetan wird, ist der Tod. Wir lesen sogar, verschlungen wurde der Tod in Sieg. Denn alles ordnet er ihm unter seine Füße. Und wenn er dann sagt, jetzt hat sich alles untergeordnet, dann ist es offenkundig, dass Gott ausgenommen ist, der ihm das All unterordnet. Und wenn ihm das All unterordnet ist, dann wird auch der Sohn selbst mit allem, was zu ihm als Haupt gehört, alles ist zu ihm aufgehauptet, dann wird auch der Sohn selbst dem untergeordnet sein, der ihm das All unterordnet, damit Gott alles in allen sei. Halleluja, Amen. Amen. Dann lass uns noch zusammen beten. Herr Jesus Christus, wir beten dich an. Du bist unser Herr und Haupt. Und wir dürfen Lebensgemeinschaft mit dir haben dürfen, weil der Vater uns in sein Gottesleben hineingezeugt hat. Wir danken dir, dass du alles wohl geordnet hast, dass du alles wohl geplant hast, dass du alles weise bedacht hast. Im Vorhinein hast du alles längst bestimmt und vorher ersehen und alles so geordnet und gelenkt und geleitet, dass es so passt und passend gemacht ist, dass es deinem Ratschluss entspricht, dass du zu deinem Ziel kommst. Wir dürfen dir das glauben, auch wenn wir ja noch nicht am Ziel sind. Aber wir dürfen dir das glauben, dass du mit uns ans Ziel kommst und dass du mit deiner ganzen Schöpfung ans Ziel kommst und dass du deinen Willen vollends ausführen wirst. Überhaupt gar keinen Zweifel haben wir daran. Deswegen loben wir dich und geben dir die Ehre und danken dir, Wir danken dir, Herr Jesus Christus, dass du für den ganzen Kosmos gestorben bist und alle Schuld bezahlt hast und alle heimholen wirst zum Vater. Wir danken dir, dass keiner verloren geht und dass wir das glauben und annehmen dürfen. Das ist dein Geschenk. Wir danken dir auch dafür, dass du uns so gnädig behandelst, dass wir dieses fassen und annehmen dürfen. Und wir wollen dir anbefehlen, deine Schöpfung, wo wir jetzt gehört haben und auch wissen, was alles auf sie zukommen wird, noch auf sie zukommen wird. So viel Leid, so viel Not hat es schon gegeben, besonders auch bei deinem Israel. Und es wird noch schlimmer und noch heftiger. Aber du wachst über allem und du hast hier das Maß fest bestimmt. Nichts geht über dieses Maß. Wir haben es bei Hiob gelernt. Nur bis zu einem ganz bestimmten Maß darf es gehen. Und dann wirst du dich erbarmen und dann wirst du überströmend sein mit deiner Gnade, die wir heute schon erfahren dürfen. Wir danken dir, dass du so gnädig bist und auch das Gericht verkürzt bis auf ein Minimum. Aber es muss einfach sein, weil du zwingst dein Heil nicht auf, sondern überzeugst und rührst die Herzen an. Wir danken dir, dass du so weise und so barmherzig bist. Jetzt freuen wir uns, dass wir weiter Gemeinschaft haben dürfen, stellen uns ganz bewusst unter deinen Segen für diese nächsten Tage und freuen uns auf das, was du zu sagen hast, dass wir uns durchs Aufblicken auf dich selbst hinein verändern lassen dürfen in dein Bild. Das mögest du schenken jedem Einzelnen. Wir loben und preisen dich und geben dir die Ehre. Amen. Amen.